Neulich bekam ich ja Post von meiner Versicherung. An Format und Aufmachung erkannte ich gleich, dass es höchstwahrscheinlich keine Rechnung war. Es gab also keinen ersichtlichen Grund, den Brief nicht gleich zu öffnen. Es waren ja keine unangenehmen Überraschungen zu erwarten, dachte ich. Nun bin ich in einem Alter, in dem es sich für Versicherungen in der Regel kaum noch lohnt, Verträge abzuschließen. Stimmt schon. Entgegen meiner Erwartung war es dann aber doch tatsächlich das Angebot für eine Sterbeversicherung. Ausführlich nach Überschussbeteiligung, Gesamtleistung und Monatsbeiträgen geordnet. Nach kurzem Überfliegen des Schreibens stellte ich fest, dass es sich eigentlich nur bei einem schnellen Unfalltod und das möglichst kurz nach Vertragsabschluss für mich rentieren würde. Aber dann wäre ich ja eigentlich bereits tot. Wir saßen in der Küche. Alexa spielte auf Wunsch meiner Frau J-Pop und sie wippte auf dem Stuhl beschwingt hin und her. Und, sollen wir es machen, meinte sie? Sollen wir die Versicherung abschließen? Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich noch gar nicht sterben, entgegnete ich etwas kleinlaut. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich, drum herumzukommen, geradezu gleich null. Soweit ich weiß, gab es in der Bibel nur zwei Menschen, die dieses Privileg hatten. Henoch und Elia. Nun, das Versicherungsangebot liegt noch immer auf meinem Schreibtisch. Ich muss mich wohl der Tatsache, dass ich sterben werde, stellen. Ich habe gehört, dass in New Orleans die Menschen bei Beerdigungen auf der Straße tanzen. Vor Freude. Dass das Leid dieser Welt überwunden ist und die Herrlichkeit Gottes auf sie wartet. Naja, in vielen Fällen ist der Tod ja oft auch eine Erlösung. Und ich denke an die Menschen, denen ich in den letzten Jahren im Sterben nahe war. Als mein Vater damals starb, da war ja fast die ganze Familie dabei. Meine Schwester saß links vom Bett und ich rechts und wir hielten seine Hände. Eine lange Zeit betete ich laut. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Dann wurde ein Priester geholt, er segnete ihn und der meinte zu mir, lassen Sie Ihren Vater gehen. Dann starb mein Vater. Alle im Raum waren erfüllt bzw. berührt von einem großen Frieden. Einige Zeit später, es waren vielleicht ein oder zwei Jahre vergangen, sah ich meinen Vater dann noch einmal wieder. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Also man denkt ja manchmal an Menschen und dann sieht man sie vor seinem inneren Auge oder man träumt von ihnen. Doch das war damals anders. Als ich meinen Vater noch einmal sah, da war es so, als ob jemand von meinem inneren Auge einen Vorhang weggezogen hätte. Ich war hellwach, ich habe nicht geschlafen. Oder vielleicht besser, naja, ihr wisst schon, wenn man beim Fernsehen mit der Fernbedienung spielt, man durch die Programme sippt und dann plötzlich für kurze Zeit in einem bestimmten Sender gelandet ist. So ging es mir damals. Und ich sah urplötzlich ohne Übergang meinen Vater von meinem inneren Auge, ganz deutlich, hell und klar. In weißen Kleidern, mit goldenen Ketten umhängt. Er lachte dabei überschwänglich und schlug sich vor Freude immer wieder auf die Schenkel. Es war so, als ob er sein Glück einfach nicht hätte fassen können. Und als ob er dabei gleichzeitig auf irgendetwas warten würde, auf einen Auftritt, auf ein Fest, eine große Veranstaltung, vielleicht eine Hochzeitsfeier. Das alles dauerte nur ein paar Sekunden und dann war es so plötzlich, wie es aufgetreten war, auch schon wieder weg. Jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, dass man sagen kann, am Ende wird alles gut. Aber für wen wird denn alles gut? Gilt das jetzt für alle Menschen oder nur für die, die wirklich alles richtig gemacht haben, die, welche in ihrem Leben moralisch absolut perfekt waren? Also ich kann nur sagen, mein Vater war ein ganz normaler Mensch. Er hatte gute und schlechte Eigenschaften, aber er hat sich dabei immer seinen Glauben bewahren können, bis zum Ende seines Lebens. Und ich denke, das ist für uns zunächst einmal der entscheidende Faktor. Wenn ich mich auf Christus berufe, gibt er mir Ewigkeitsperspektive, auch wenn ich nicht perfekt bin. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Ich möchte jetzt den Bibeltext zur heutigen Predigt lesen. Er steht in der Offenbarung Kapitel 21 und es sind die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Soweit der Bibeltext. Es wird hier das spannende Bild einer komplett neuen Schöpfung gemalt. Und in dieser neuen Welt wird es dann zum Beispiel offensichtlich keine Ozeane und Meere geben. Das ist schon interessant, insofern, weil das Meer ja auch als Auslöser für Veränderungen, Gezeiten, Wetter, Regen, Stürme etc. zu verstehen ist und hier dann also komplett wegfällt. Faktoren temporärer Veränderungen wird es in der neuen Welt nicht mehr geben. Es wird eine konstante Welt ohne Naturkatastrophen und ohne Zeit sein. Oder vielleicht mit einer anderen Zeit, da es Mond und Sonne, wie wir sie bisher kannten, auch nicht mehr geben wird. Es wird eben alles neu, alles anders sein. Und dann kommen wir zu den für mich wirklich entscheidenden Aussagen. Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Es wird eine Wohnstätte, einen Ort der Zugehörigkeit geben, ein Zuhause, eine ewige Heimat, ein wirkliches Zuhause in absoluter Sicherheit, in vollkommener Geborgenheit in Gott. Und ich denke unwillkürlich an all die Heimatlosen und Flüchtlinge. Vielleicht gab es ja noch nie so viele Menschen, die displaced zur falschen Zeit am falschen Ort waren wie heute, die vor Krieg und Hunger fliehen oder sich einfach aufmachen, um ein besseres Leben zu suchen und stranden dann im Irgendwo. Vielleicht gab es auch noch nie so viele Menschen, die sich im Zeitalter der Globalisierung extrem schwer tun mit Identifikation und Zuordnung. So gibt es, wohin man schaut, einen Verfall von gesellschaftlichen Makrostrukturen. Es gibt keine allgemeingültigen Richtlinien mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke dabei unwillkürlich auch an meine eigene gespaltene Beziehung zum Begriff Heimat. Gerade auch in diesem Aspekt gibt uns die Botschaft des Evangeliums eine wirkliche Perspektive. Christus hat davon gesprochen, er hat es betont, und ich bin persönlich, bin erleichtert darüber, dass diese Welt, wie wunderschön sie auch ist, beziehungsweise hätte sein können, eigentlich nicht unser wirkliches Zuhause ist. Haben wir es denn nicht auch alle immer schon gewusst? Wir werden erst bei ihm wirklich angekommen, zu Hause und geborgen sein. So sind viele Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, zutiefst angesprochen, dass es da jemand gibt, der sie schon vor ihrer Geburt mit Namen kannte, dass ihr Name eingeschrieben steht im Buch des Lebens. Und dass es da eine Person namens Gott gibt, den Urvater aller Menschen. Er ist unser eigentlicher Vater. Er kennt uns mit unserem Namen. Ja, er hat uns mit Namen gerufen, so wie damals Adam im Garten Eden. Und dieser Vater, er ist nicht nur der Schöpfer des Universums, sondern auch der Erfinder einer ganz anderen, grandiosen Sache, die wohl nur er sich so hat ausdenken können. Gott ist der Erfinder der Liebe. Ja, er ist eigentlich die Liebe in Person. Und dieser unser Vater, der Vater der Liebe, er selbst wird mit uns sein. Und das für immer, für alle Zeiten. Und dann steht weiter in Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Dazu möchte ich jetzt eine sehr persönliche Erfahrung weitergeben. Eine Erfahrung, die meiner Frau und mir vor ein paar Wochen, Anfang letzten Monats, in Japan widerfuhr. Wir unternahmen dort viel und machten unter anderem Ausflüge in die nähere Umgebung. So kamen wir auch nach Tsuwano, einem kleinen Ort, recht abgelegen, hoch oben in den Bergen. Ich hatte, und ich bin mir recht sicher, auch ihr habt von diesem Ort bestimmt noch nie zuvor gehört. In Japan hat er allerdings durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad, unter anderem, weil hier einst im frühen Mittelalter politisch Verfolgte Zuflucht gefunden hatten. Doch all das ist nicht der Grund, warum ich dieses Städtchen erwähnen möchte. Es ist vielmehr die Tatsache, dass es hier auch eine alte christliche Kirche gibt. Schnell erfuhren wir, dass diese winzige Kirche überraschenderweise von deutschen Missionaren im Gedenken an 36 japanische Märtyrer erbaut worden war. Nun gab es dort in dieser Kirche aber gar keine Bänke, keine gewohnten Sitzgelegenheiten, sondern nur sogenannte Tatamis, feingeflochtene Bastmatten auf dem Boden. Somit war das Ganze interessanterweise auch irgendwie bikulturell, eine wunderbare Mischung aus westlicher, deutscher und japanischer Kultur. Als wir die Kirche betraten, stutzten wir. Das nicht, weil es keine Bänke gab. Meine Frau drehte sich zu mir um und meinte, was ist das? Spürst du das auch? Das ist ja unglaublich. Das Licht des frühen Nachmittags fiel durch die farbigen Fenster auf den Boden des Gotteshauses und der ganze Raum war erfüllt von einer überwältigenden Präsenz tiefen Friedens. Und wir beide hatten schlagartig und ganz unabhängig voneinander die gleiche Wahrnehmung und verhielten uns auch dementsprechend synchron. Nun, was ja bekanntlich sonst bei meiner Frau und mir nicht immer der Fall ist. Und dann sind ja meine Frau und ich auch keine Märtyrer und auch keine Heiligen, zumindest nicht im katholischen Sinne. Aber trotzdem gingen wir wie selbstverständlich andächtig auf die Knie. Alles Schwere und Belastende schien sich aufzulösen und eine Freude, die man nicht logisch erklären kann, erfüllte uns gleichzeitig und unabhängig voneinander. Etwas von der Nähe Gottes war spürbar. Eine Nähe, die uns vielleicht einen winzig kleinen Vorgeschmack von der Ewigkeit in seiner, in Gottes Gegenwart erahnen ließ und uns hoffen macht, dass dann doch alles tatsächlich irgendwie möglich ist. Und ich denke, wir da, ja, ganz bestimmt sogar, und es wird so sein, das Beste kommt noch und am Ende wird tatsächlich alles gut. Und ich möchte weiter auf unseren Text aus der Offenbarung schauen und da heißt es in Vers 6, ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Nun, das Stillen unseres Hungers haben wir ja bekanntlich in unserer deutschen Sprache mit einem Begriff versehen, mit satt, gesättigt sein. Für das Stillen des Durstes hingegen gibt es interessanterweise gar keinen besonderen Begriff. Vielleicht, weil dieser unser Durst bis jetzt nie wirklich zu stillen war. Vielleicht, weil wir intuitiv wissen, dass da noch eine ganz andere Dimension von Durst existiert. Ich glaube, es ist dies der Durst nach Leben, eine Sehnsucht nach geistlicher Erfüllung, eine Dimension von Glück, die diese irdische Welt uns nicht geben kann. Wir sollten uns dazu noch einmal ganz kurz zurückbesinnen an den in der Bibel beschriebenen Anfang. Damals, als wir aus seiner Gegenwart, aus der Gegenwart Gottes verstoßen wurden. Die Bibel beschreibt das in dem grandiosen, dem prophetischen Bild vom Garten Eden und einem Leben der ersten Menschen in der Gegenwart Gottes. Von Angesicht zu Angesicht, heißt es da in Genesis 2, Vers 16. Vielleicht ist uns Menschen dieses Wissen um ein verlorenes Paradies und dadurch auch dieser Durst, diese Sehnsucht nach Erfüllung und einem wahren Leben mit ins Herz gelegt. Die großen Demagogen und Verführer der Menschheit haben genau damit gespielt und versucht, die Menschen zu manipulieren. Doch auf dieses unstete Suchen nach Erlösung, Glück und Heimat gibt uns die Bibel hier die einzig richtige, weil umfassende, die gesamte Schöpfung mit einbeziehende Antwort, die wahre Antwort. Nicht umsonst steht am Anfang der Bibel die Beschreibung der Vertreibung des Menschen aus der Gegenwart Gottes, dann die Erlösung in Christus als zentrale Aussage. Und schließlich, ganz am Schluss, hier nun in der Offenbarung 21, 22, in den beiden letzten Kapiteln der Bibel, gibt es dann diese grandiose Rückkehr zurück in die Gegenwart Gottes. Und wenn dann also bisher noch nicht immer alles gut war, dann bedeutet das ja nur, dass das Beste für uns noch kommen wird. Und das eben noch nicht das Ende war, denn am Ende wird alles gut. Amen.